Ja, dann tut's mir nicht nur direkt für die ganze Tiki-Taka-Gemeinde leid, dass es so lange gedauert hat, jetzt auch speziell für die Nicht-Real-Fans unter euch, dass ihr diesen Jubel mitbekommen musstet. Ja, es tut mir leid, dass es so spät ist. Ich bin hier, ich musste, ihr wisst, was nur einmal im Jahr ist, Mallorca, Auswärtsspiel natürlich, das musste ich mitnehmen. Es ist leider auf einen Montag gefallen, deswegen konnte die Folge nicht am Montag kommen, da musste ich hinreisen. Auch nicht Dienstag früh, da musste ich zurückreisen, aber jetzt ist es soweit. Ja, mit ein paar Eindrücken aus Mallorca, vom Aufsteiger. Real Madrid ist hier zu Gast und ihr habt es gerade gehört. Da fiel ein Treffer Vinicius, jetzt wird gerade Toni Kroos getunnelt. Eieie, das kostet. Aber so viel erstmal dazu. Ich schaue nochmal, was noch passiert. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal. Bestimmt. Vamos! Ja, Sakabo! Ich stehe mal schnell auf, bevor ich wieder gefilmt werde und so aussehe wie so ein Möchtegern-Fan. Ja! Das war's. 3:0 am Ende doch zwischen Real Madrid und Mallorca. Eigentlich, glaube ich, verdient der Sieg. Mein Experte Salvador Gutierrez hat tatsächlich 3:0 getippt. War es ein gutes Spiel, Herr Gutierrez?
So wie ich gesagt habe, 3:0.
So wie er gesagt hat. Ja, ich weiß, liebe Leute, da war jemand von Tiki Taka im Fernsehen zu sehen. Das war nur mein Zwillingsbruder, aber kommt, ihr hättet doch auch bei einem Elfmeter die Kamera in die Hand genommen. Naja, war ein schönes Spiel, schöne Stimmung. Gibt doch das eine oder andere zu besprechen. Ich bin gespannt, was Alex zu den ganzen Fouls sagt, die da gegen Rodrigo und Benzema. Hat man hier natürlich nicht so viel gesehen. Aber das können wir gleich besprechen. Sí, así gana Madrid. Ich würde sagen, Real Madrid. Die 35. Meisterschaft ist jetzt genauso sicher wie noch ein Absacker nach dem Spiel, oder Guti?
Jetzt geht's los,
jo. Für Guti ein Kaffee und für mich ein, mal gucken, ein Kubata oder so.
Vielleicht
ja, oder auf Tee. Schön war's auf der Insel. Ich hoffe, ihr hattet die paar Eindrücke genossen. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was Alex sagt. Also, zurück ins Studio.
Buongiorno, buenos dias, buenos noches, muss ich fast schon sagen, denn es ist Dienstagabend und ihr habt es eh schon gehört. Wer ist schuld daran, dass wir so spät aufnehmen? Natürlich Herr Kern, wer sonst? Und ihr habt es eh schon gehört, der war überall unterwegs, nur nicht da, wo er sein soll, nämlich zu Hause. Herr Kern war mal wieder auf Mallorca Real Madrid live sehen und das führt dazu, dass wir erst am Dienstag aufnehmen können. Also, Nils, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Malle ist halt nur einmal im Jahr und kann ich ja nichts dafür, wenn der blöde Ligaverband das Spiel auf den Montag legt. Normal jedes Spiel Sonntag, Samstag hätte ich kein Problem mit gehabt, aber dann muss halt der Montag durch, wo wir nochmal aufnehmen, wenn ich dann heute den Rückflug habe und irgendwie noch zwei andere Termine. Es tut mir leid, liebe Tiki-Taka-Gemeinde, es tut mir auch leid, Alex, dass du auch diese schlimmen Bilder im Fernsehen sehen musstest mit meinem bösen Zwillingsbruder.
Ja, genau. Es gab, auf Twitter seht ihr das, wurde geretweetet, es gab eine einen Hooligan zu sehen auf den Rängen. Naja, so hooliganesk war es ja gar nicht, sondern eher so ein Gaffer, ne? Weil er steht ja da mit seinem Handy und filmt. Tja, warst du kurz im Fernsehen im Spanischen.
Ah, der Elfmeter, da hält man doch mal hin. Man ist ja, hat ja auch journalistischen Grund da zu sein, das irgendwie zu verewigen. Aber ja, normal habe ich natürlich auch viel angefeuert. Ich wollte ja natürlich auch normal auf der Pressetribüne sein. Das hat auch 2019 geklappt. Da auch normal Mallorca eben per E-Mail angefragt, wie ich das immer mal bei allen Clubs mache. Das klappt auch normal immer nur auf einmal. Ja, kam keine Antwort. Und dann frage ich am Freitag so nach, so, und wie sieht's aus von wegen Akkreditierung? Ah, nee, das musst du bei der Liga machen. Frist wäre Mittwoch gewesen. Ja, herzlichen Dank, da musste ich mir eben noch ein Ticket besorgen. Und was meinst du, was hat es gekostet, das Ticket?
Ja, ich habe es leider gehört, bei deinem Livestream auf Instagram, 100, was waren es, 140 irgendwie roundabout?
Gästeblock Wahnsinn. 140 und ich sogar noch 160 für die Tribüne daneben geholt. Ich bin dann auch in den Gästeblock gegangen, aber Gästeblock kommt man nur über Fanclubs ran und da war die Frist auch schon verstrichen. Also das ist, ja, Top-Spiel oder Real- oder Barca-Zuschlag halt.
Ja, mal wieder typisch Spanien, gibt es jede Woche, gibt es bei jedem Verein, also falls es immer wieder Fragen gibt, warum sind die Stadien nicht voll? Klar, Corona ist das eine Thema, aber tatsächlich nach wie vor, wir haben es schon öfters thematisiert, die Preise sind das andere Thema und zwar nein, nicht nur bei Real Madrid und Barca, die auch natürlich gierig sind und natürlich Touristenzuschlag etc., aber tatsächlich auch bei den mittelklassigen oder kleinen Vereinen, sobald die Top-Teams kommen, gibt es da einen Monsterzuschlag und dann kosten die Tickets einfach dreistellig. Ja. Also das ist leider so in Spanien. Ja, das ist heftig. Jetzt musstest du mal wieder drunter leiden.
Ja, ja, ist schon eine absolute Wucht. Also die ersten haben ja, ich hatte da ja auch einen Quiz gemacht in der dritten Halbzeit, die ersten haben so geschrieben, ja, 40 Euro oder so. Das sind keine deutschen Verhältnisse. Das wäre für Deutschland sogar schon teuer. 140 ist der Wahnsinn. Aber es geht immer noch schlimmer eigentlich. Jetzt war auch am Montag hat der Vorverkauf für den Klassiker begonnen, also für die Madridistas, so welche wie mich, jetzt nicht die Socios, die Mitglieder. Und ja, da gab es an sich noch theoretisch Tickets von 200 bis 410 Euro, aber natürlich in diesen, in Anführungszeichen, günstigsten Kategorien war alles schon weg. Ich musste für vier Kumpels Tickets besorgen. Das hat dann irgendwie auch über Umwege, dank an Björn natürlich, der mir da noch geholfen hat, noch geklappt. Und ja, im Schnitt hat da jetzt jeder seine, was sind es, 340 Euro zahlt der für ein Klassiko-Ticket. Für ein, wo, es geht ja nicht mal um Wahnsinn, was in der Liga. Für 15 Punkte Abstand, das ist nicht normal, Wahnsinn. Nicht gesund. Und trotzdem, ja, gehen die Tickets weg. Trotzdem reibt sich der Verein die Hände. Und bei Barca wäre es genauso und so weiter. Es ist schlimm, aber ja, das ist der Fußball. Wir sind ja irgendwo Teil des Ganzen leider. Wir machen es ja mit irgendwie. Naja.
Ja, vor allem du machst es mit, ne? Weil du ja auch noch hinfliegst für extra für ein Spiel. Ich dachte tatsächlich, dass du über Mallorca dann nach Madrid fliegst, weil ich ja weiß, dass du beim Clásico sein wirst am Wochenende. Dann dachte ich mir, oh, hoppla, hat er scheinbar einen Flug früher genommen. Mhm. Schön mit Ryanair von Nürnberg nach Mallorca für wahrscheinlich seine 40 Euro oder so. Gönnt sich da noch zwei Tage im Bierkönig.
Schön wär's.
Aber nee, du bist ja tatsächlich nur nach Malle Spiel geschaut und direkt wieder heim am nächsten Tag. Also du bist ja auch jetzt wieder in Nürnberg und gar nicht in Madrid.
Das war, du Verrückte. Das waren nicht mal 24 Stunden auf der Insel. Ich hatte nicht mal Zeit, nach Arenal zu gehen, richtig an den Strand. Ich hatte mit meinem Kumpel Guti noch ein paar andere Termine da vor Ort. Aber ja, na, als frischer, neuer Papa wollte ich es jetzt nicht gleich übertreiben, ja, und anderthalb Wochen weg sein, sondern jetzt irgendwie diese eine Nacht und dann bin ich ja trotzdem von Donnerstag bis Dienstag wieder in Madrid, also jetzt zwei Nächte wieder hier. Man muss ja Stefanie trotzdem noch ein bisschen unterstützen. Man will natürlich auch den Kleinen sehen, der ist halt wirklich zuckersüß, deswegen wollte ich es da jetzt nicht übertreiben. Bin jetzt nochmal zu Hause für diese zwei, drei Nächte und dann geht's wieder zurück nach Madrid. Ja, aber es ist dann auch wirklich die letzte alleine Reise, weil dann Anfang April ziehen wir quasi wir drei rüber für 6-8 Wochen. Und dann wird das alles ein bisschen entspannter, ohne irgendwie ständig hin und her. Und jetzt Mallorca ging ja auch nur so, weil du da wirklich diese günstigen Fliege hin und her hast, auch morgens, wo das möglich ist. Jetzt einfach mal so nach Madrid fliegen, ist da nicht ganz so einfach von Nürnberg aus. Aber gut.
Jo. Aber gut, wenn wir schon bei Mallorca sind, steigen wir gleich ein mit dem Spiel, oder? Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Dass wir Mallorca gegen Real Madrid besprechen, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie es war. Das, was ich interessant fand, ist, vorm Spiel, das Video habe ich auch auf Instagram gesehen, Live-Musik, DJ, Party-Mucke da vorm Stadion, das sah schon cool aus, ne? Ja,
hatte schon was irgendwie, einfach mal wieder ein bisschen Leben sehen, man konnte sich hier ein Bier vom Fass holen und so weiter, ganz nett, DJ stand da, aber klar, man ist ja trotzdem nur mal vorbei durchgelaufen und dann irgendwie rein ins Stadion, weil man auch noch einen Stream machen musste, ist schon, Spanien ist schon länger wieder nah an der Normalität, jetzt sind ja sowieso wieder, ich glaube, 100% erlaubt und nur noch Maskenpflicht eigentlich im Stadion. Aber auch das, da haben sie sich lange dran gehalten, auch das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so der Fall. Die Normalität kehrt mehr und mehr zurück und ja, eine gute Stimmung im Sinne von, die Fans waren sehr emotional, natürlich auch Real Madrid da auch die eine oder anderen Pfiffe bekommen, dann gab es auch wieder sehr negative Beispiele, sprich es gab ein paar rassistische Beleidigungen gegenüber Vinicius, aber das sind ja trotzdem immer ein paar Minderheiten. Trotzdem, ja, spannendes, packendes Kampfspiel. Teilweise ein bisschen zu hart vielleicht gewesen, auch wenn ich das im Stadion, wir hatten so ein bisschen Gefühl, so, schon wieder Foul gegen uns. Irgendwie die Valverde-gelbe Karte war so ein bisschen, echt war das? Und dann irgendwie das Foul an Vinicius, an Rodrigo, echt, das war jetzt keine Rote oder so. Und dann schaut man sich die Wiederholung an, so, wow, da wurde ja doch irgendwie gefühlt einiges zerpfiffen. Hat uns auch Lukas geschrieben, von wegen eigentlich katastrophal zerpfiffen, wieder diese Valverde-Situation da. Rodrigo fast schwer verletzt, aber auch auf der anderen Seite. Casemiro hat ja auch mit dem Feuer gespielt. Rodrigo hatte einmal sehr harten Armeinsatz gegen Kubo. Ja, Vinicius auch fast umgebracht irgendwie von seinem Gegenspieler. Das ja, war im Stadion, kam das schon komisch vor und wahrscheinlich hast du dir vom Fernseher auch gedacht, das wird nicht 11-11 zu Ende gehen, oder?
Ja, es war schon mehr Feuer drin, als man es von einem Montagabendspiel gewohnt ist. Das sind ja eher so irgendwie langweilige Spiele. Meistens spielen natürlich auch unterklassige, aber ne, Teams aus dem unteren Klassement gegeneinander, also irgendwie Cadiz, Granada oder eben Mallorca, Elche, das sind so die typischen Montagabendpaarungen, sprich eh schon ungewohnt, dass ein Top-Team und dann erst recht auch noch Tabellenführer Real Madrid am Montag spielt, das war schon ungewohnt und ja, ungewohnt ruppig ging es dann auch zu für einen eigentlich beschaulichen Montag. Vor allem war irgendwie Mallorca sehr, sehr ruppig eingestellt und ja, das ein oder andere Foul war tatsächlich sehr, sehr grenzwertig. Mhm. Auf den ersten Blick schwer zu erkennen, deswegen will ich jetzt dem Schiri gar nicht so die Vorwürfe machen. Von unseren Supportern, von unseren Patrons gab es ja auch die ein oder andere Nachricht, wo sich die Madridistas ja echauffiert haben, warum nicht rot, etc. Ich fand das schwer zu entscheiden in Realgeschwindigkeit, also dass man sagt, boah, das muss sofort rot sein, das ist klar rot, aber in den Wiederholungen hast du bei zwei Fouls gesehen, boah, das war schon sehr grenzwertig, also gegen Rodrigo natürlich, ne, da, wie er da mit voller Wucht rein ist und ich weiß nicht, wer hat Vinicius gefoult,
Maffeo, glaube ich.
Maffeo war es, ja, stimmt, genau, der Ex-Stuttgarter, ne? Sah auch in Realgeschwindigkeit gar nicht so schlimm aus, sogar nach Ball gespielt, es gab ja sogar nur Einwurf. Und in der Wiederholung siehst du dann, wie das Bein von Maffeo einfach auf Schienbeinhöhe ist. Also wirklich gar nicht am Rasen. Offene Sohle, Schienbeinhöhe, volle Wucht. Also das war schon jeweils sehr, sehr grenzwertig, was Mallorca da gemacht hat in dem Spiel.
Bisschen zu übermotiviert. Am Ende hat es dann noch Real Madrid das Happy End gehabt, dass sie dann doch eben die wenigen Chancen, die Mallorca hatte, irgendwie ausgehalten hat, Pfostentreffer und so weiter. Nacho noch eine wichtige Klärungsaktion, aber dann eben doch setzt sich die Qualität durch, die Qualität des kommenden Meisters, drei Chancen eben vorne verwandelt und ja, jetzt 10 Punkte Vorsprung und irgendwer hat es mal wieder geschrieben, ich glaube Pedrito Numeros war es, von wegen zu diesem Zeitpunkt ein Tabellenführer mit 10 Punkten Vorsprung an den letzten 10 Spieltagen hat die Meisterschaft noch nie aus der Hand gegeben. Also da, Real Madrid ist da weiter in Richtung 35. Meisterschaft, weil eben, ja, man sich da eben durchsetzt. Vinicius jetzt auch den 4. Elfmeter schon in dieser Saison provoziert. Das ist auch stark. Von Caris Lozano hat genauso viel, hat mich jetzt auch überrascht. Ja, aber trotzdem musste man da auch erstmal wieder ein bisschen den Druck aushalten. Erste Hälfte schon sehr überschaubar, ähnlich vielleicht auch wie gegen PSG, wo man jetzt gar nicht so aktiv, so drückend ist, aber am Ende dann trotzdem noch der lachende Sieger ist. Ja, auch dank mal wieder Karim Benzema, jetzt 22 Ligatore auf dem Weg zum Pichichi. Also der zweite ist Vinicius mit 14 Treffern. Da gibt es wohl endlich mal die Torjägerkrone für Karim.
Und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele übrigens bei unserem Kicktipp, Tiki-Taka Kicktipp-Tippspiel getippt. Da konnte man ja Bonusfragen Bonusfragen vor der Saison beantworten. Ich glaube, 90% haben Benzema Torschützenkönig getippt. Ich auch, du glaube ich auch. Ja. Ne? Also das war eine sichere Sache. Das ist wenig überraschend, dass er jetzt aufblüht.
Hätte mit Braithwaite, Depay natürlich, Memphis mal nicht Braithwaite oder irgendwie Griezmann nochmal, aber nee, eigentlich war das ja eine sichere Sache. Für viele war auch das 3-0 sicher, ich sehe ja auch bei den Tipps hier, Jonas, Max hat mir noch geschrieben, von wegen, ha, durch das 3-0 bin ich endlich am Alex vorbei, in der Tabelle jetzt auf Platz 6, so, ja, Guti in den Streams, der bei mir im Stadion war, hat es auch getippt, also, ja, Real Madrid musste eben auch leiden, hat schon wieder dazugehört, hier Pfostentreffer, aber irgendwie, die Klasse des Meisters setzt sich durch und da sind wir vielleicht, können wir schon den Schwenk mal kurz nochmal Rückblick auf PSG hinkriegen. Auch da hat man ja, hat sich ja wieder dieses Leiden können durchgesetzt. Irgendwie den Druck des Gegners aushalten, irgendwie Chance für Chance über sich ergehen lassen und trotzdem Ruhe bewahren und dann in den entscheidenden Situationen zur Stelle sein. Irgendwie einen Fehler provozieren bei Donnarumma, einfach da sein und dann eiskalt zuschlagen. Da hat sich einfach mal wieder gezeigt, Real Madrid in solchen Killerspielen sind sie eher geeintere, gefestigtere Mannschaft, die einfach leiden können und die anderen fallen dann eher auseinander. Und jetzt weiß ich gar nicht, es ist schon viel gesagt zum PSG-Rückspiel, zu diesem wahnsinnigen Bernabéu. Alle Cover waren voll, Chiringuito natürlich, pure Eskalation. Was fällt dir noch ein?
Ja, die Eskalation gibt es hier ein bisschen bei PSG, ne? Weil wenn man jetzt 3 Tage weiterblickt, wurden da einfach Messi und Neymar ausgepfiffen. Und es könnte im Sommer Tabula Rasa geben, dass Nasser weg ist, der Scheich, der Chef, der CEO, der Boss des Vereins. Leonardo
auf jeden
Sportdirektor
Fall.
wird weg sein, Pochettino dürfte hundertprozentig weg sein. War auch vor dem Spiel mehr oder minder schon klar, dass sie sich sowieso im Sommer trennen. Also da gibt es ein bisschen Eskalation bei PSG, ob dieses Ausscheidens das irgendwo, und das wirst du jetzt nicht so gern hören, aber gar nicht so verdient war für Real Madrid. Also das Weiterkommen. Wenn man auf beide Spiele blickt, Hinspiel, ganz klare Sache, 90, 93, 97, 95 Minuten, nur PSG am Drücker, von Real kam gar nichts. Rückspiel fand ich Real ganz gut in den ersten 15 Minuten. danach ebbte das ab, dann, also bis dahin hatte PSG quasi, musste die Wellen brechen sozusagen von Real Madrid, die da voller Dampf aus den Kabinen kam. Das hat mir von Real gut gefallen, aber eben hundertprozentige Torchancen gab es nicht, plus PSG hat das Spiel dann beruhigt und dann so ab der, ich würde mal sagen, 20. bis zum Ausgleichtor Real Madrid war, fand ich PSG in Cruise Control, also da waren sie wirklich die bessere Mannschaft, abgezockt, ruhig, haben das zu Ende gespielt, haben natürlich auch geführt, das tat ihnen natürlich dann auch sehr, sehr gut, weil du hast ja dann das 1-0 und das 1-0 im Rücken, also ein Aggregate sieht es ja eigentlich gut aus. Ja, und dann dieser eine Donnarumma-Fehler, der hat das Spiel komplett eskalieren lassen, aber bis dahin war Real Madrid nicht gut drin, so grundsätzlich im ganzen, in der ganzen Begegnung, in Hin- und Rückspiel. Und deswegen kann man sagen, über 180 Minuten warst du vielleicht in 150 nicht die bessere Mannschaft, also eher die schlechtere Mannschaft. Und deswegen natürlich schon ein bisschen.
Geheimnis.
Ja. Nee, und deswegen schon ein bisschen. Wir loben natürlich Real Madrid und die spanische Presse etc. Aber wenn du nüchtern betrachtest, 150 von 180 Minuten, war eher PSG drauf und dran weiterzukommen, beziehungsweise die bessere Mannschaft.
Naja, aber Real Madrids Ansatz war ja auch eben dieses vorsichtige, irgendwie das 0-0 im Hinspiel halten, Angsthasenfußball und dann einfach irgendwie schauen, was im. Die Konter von Mbappé und Hakimi, das kannst du einfach nicht hundertprozentig verteidigen. Da wird immer mal einer durchkommen und Hakimi schießt auch im Rückspiel 3 Tore. 2 werden zum Glück aberkannt, weil Alaba noch rechtzeitig ihn in die Abseitsfalle stellt. Das hätte natürlich auch komplett schief gehen können, aber das macht ja diesen Sieg, diesen historischen Sieg eigentlich umso süßer, weil es einfach gegen PSG ist. PSG war gegen die Super League. PSG hat jetzt das Finale in Paris. PSG hat so gesehen die WM in Katar, weil PSG ist ja von Katar und so weiter. Da steckt so viel dahinter, wo sich auch so viel Hass aufgebaut hat. Und deswegen sage ich, Real Madrid hat da Fußball Europa einen Gefallen getan. Auch den Barca-Fans, weil jetzt hat auch Messi spätestens erkannt, das ist kein Verein, wo ich lange bleiben will. Ich verdiene ja meine Kohle und das ist in Ordnung, aber wer weiß, was da im Sommer, ob der nicht da nochmal wechseln will oder so vielleicht zurückkehrt. Hat uns auch zum Beispiel der Tom geschrieben. Ist auch Barca-Fan und jetzt kommen ein paar Sätze von ihm, fand ich spannend. Irgendwie bin ich echt froh, dass es so ist, wie es gekommen ist. PSG ist ja, und das muss man am allerwenigsten Nils klar machen, einer der unsympathischsten Vereine überhaupt. Von den Personen in der Vereinsführung noch gar nicht mal angefangen. Am Anfang der Saison hat mich der Gedanke daran zerrissen, dass mein geliebter Messi für diesen Kackverein auflaufen, kämpfen und alles geben wird. Aber in jedem Spiel demonstriert er der Welt, dass er nicht dort sein will. Klar kann man sagen, dass man für dieses Gehalt maximalen Einsatz erwarten kann, aber wie es bekannt ist, war der Wechsel unvermeidbar und nicht freiwillig und so war es im Endeffekt der größtmögliche Mittelfinger gegenüber Al-Khelaifi. Genau, und auch dafür. Darum geht's für mich einfach. PSG raus, Khelaifi zeigen, hey, du kannst dir mit Geld kannst dir viele Tore, viele Superstars leisten, aber einfach nicht das Ding, was du unbedingt haben willst. Das ist die Champions League. Nicht mal im WM, ja, klappt das. Also, sorry, Khelaifi, der Fußball hat dich abgelehnt und das schon wieder. Vielleicht haben wir jetzt seine Geldgeber, wie du schon gesagt hast, seine, die Scheichs da auch in Einsehen und werden irgendwas verändern oder zumindest den Geldhahn ein bisschen zudrehen und dann mal gucken, wenn Mbappé geht, ob dann auch vielleicht auch Messi zurück. Wenn sie sich überhaupt Barca das leisten können, dann haben wir ja später nochmal Thema Salary. Recap. Naja.
Ja, Thema Messi nur mini kurz und will da gar nicht so einen Riesenfass aufmachen, aber er ist halt selbst schuld, dass er einen Zweijahresvertrag angenommen hat, ne? Mach doch einfach einen Einjahresvertrag mit Option, mit Spieleroption und dann bist du fein raus. Dann hast, weil der Wechsel war ja erzwungen, er wollte ja bleiben beim FC Barcelona, er wollte nicht wechseln. Ja. Das war Knall auf Fall von hier auf jetzt, also es war ja nicht ewig verhandelt, sondern wirklich, ne, ganz spontan entschieden, von einem Tag auf den nächsten, schnell nach Paris. Ja, dann unterschreib doch einen Einjahresvertrag mit Option und dann kannst du jetzt im Sommer, könntest du hin, wo immer du willst. Also,
stimmt.
Barca jetzt, klar, wäre romantisch, aber grundsätzlich, ne, wenn er, wie du schon sagst, der hat keinen Bock auf PSG, das siehst du in jedem Spiel. Nicht wenige Spiele von PSG gesehen, der spielt mit 70%. Das siehst du ihm an, das merkt man ihm an, das sieht man in Leistungen, die trotzdem eigentlich gut sind, aber halt nicht das, was man gewohnt ist und vor allem natürlich überhaupt nicht das, was sich PSG erhofft hat, logischerweise. Ja. Mit seinen, weiß ich gar nicht, was, 2 Saisontoren oder was er da in der Liga hat. Ja. Also sprich, ja, wenn du keinen Bock da hast, da zu sein, was ja jeder Mensch der Welt verstehen kann, ja, dann hol dir doch einen Einjahresvertrag mit Option und jetzt im Sommer kannst du sagen, geh ich halt. Wohin auch immer, Newell's, Barca, von mir aus gehst du zu Man City, zu Inter, ist doch wurscht wohin, aber nicht bei PSG bleiben. Tja, das hat er nicht bedacht oder keine Ahnung, was da für Hintergründe waren, warum er das nicht in die Tat umgesetzt hat. Das hätte ich an seiner Stelle gemacht. Ja, aber gut, anderes Thema. Gut. Mal gucken, was noch bei PSG so passiert. Ich habe jetzt die Tage gelesen, Neymar soll verscherbelt werden. Den wollen sie jetzt auch loswerden. Der wurde ja auch ausgepfiffen im Prinzenpark am Wochenende. Und Barca hat ja in den letzten Jahren zwei oder dreimal wirklich krass an ihm gebaggert, war sich mit ihm einig, er wollte da weg, dann hat es nicht geklappt, dann hat er warum auch immer wieder langfristig unterschrieben bei PSG und jetzt ein Jahr später wollen sie ihn angeblich loswerden, nach das diesem Aus im Achtelfinale. Also PSG ist auch ein Chaosladen und die verdienen
wer
das.
Wer dahin geht, ist selbst schuld.
Wer dahin geht, ist selbst schuld und die verdienen alles, was ihnen jetzt passiert, auch an Häme und an Spott und überhaupt an Kritik.
Genau, so viel dazu erstmal. Uns haben noch Leander und Kevin geschrieben zu einer großen Baustelle noch bei Real Madrid, so als abschließendes Thema zu dem Real-Block. Hat man im Hinspiel gegen PSG gesehen, auch schon wieder im Rückspiel, jetzt auch eigentlich wieder die letzten Wochen öfter mal, das ist Daniel Carvajal. Wurde auch langfristig verlängert mit ihm bis 2025, aber so irgendwie das richtig ganz hohe Niveau, Weltklasse hat er nicht mehr, ist da auch einfach zu stümperhaft, die Elfmeter, was gegen Real Sociedad, natürlich auch gegen Mbappé. Ja, gegen den ist es schwer, aber er ist da einfach irgendwo typisch. Mit ihm außen hat man auch keine richtige Konstanz, weil er auch immer mal wieder verletzt ist. Jetzt Lucas Vázquez hat das okay gemacht, dann auch nach der Einwechslung gegen PSG, okay gegen Mallorca, aber so eine richtige langfristige Lösung ist das ja auch nicht. Und Hakimi, ja, der hat den großen Traum zurückzukehren, aber PSG, und wenn, ob die jetzt nochmal irgendwann ein Angebot von Real Madrid überhaupt annehmen, da muss man vielleicht auch warten, dass sein Vertrag ausläuft. Mal schauen. Also Leander hat da, glaube ich, dann Pedro Porro ins Spiel gebracht. Ja, nett. Kevin hat, glaube ich, geschrieben, Reece James, gibt's ein Gerücht, wäre auch ganz nett.
Ich wüsste
mein Wunsch.
Bitte? Ja, sag deinen Wunsch kurz.
Mein Wunsch ist so ein bisschen, vielleicht es trotzdem irgendwie noch. Man hat ja nicht nur Carvajal, sondern auch Lucas Vázquez, Fede Valverde, Nacho kann das machen. Vielleicht kommt Otto Diosola zurück. Ich würde gar nicht mehr unbedingt auf Viererkette gehen, sondern wirklich im Sommer neu anfangen, neues System, 3-5-2, 3-4-3 irgendwie machen, dass man wirklich hinten mit drei Innenverteidiger hat. Nacho, Militao, Alaba, vielleicht sogar Koundé holt anstatt Nacho. Und dann vorne kann ja trotzdem Valverde also auf rechts außen spielen, Vinicius auf links außen. Mondi kann auch mal den Innenverteidiger machen. Also, dass man erstmal ein bisschen unabhängiger wird von einem Rechtsverteidiger, dass Carvajal auch nur noch jedes dritte Spiel vielleicht macht, dann als irgendwie so nicht rechts außen, aber da dieses rechte Mittelfeld. Und dann, wenn Hakimi da ist in 2024 oder 25, dass man da dann wieder da vielleicht mal eine Viererkette probiert. Aber ja, jetzt irgendwie wen holen für 40, 50 Millionen, nur um dann in zwei Jahren Hakimi vorzusetzen, finde ich schwierig. Also lieber System umstellen oder sowas.
Müsstest du ja gar nicht jemanden für 40 Millionen holen. Ich wüsste zwei Rechtsverteidiger, die im Sommer ablösefrei sind. Der Kollege Azpilicueta von Chelsea und der Kollege Masraoui von Ajax ist ja auch ablösefrei und umworben von Bayern, von der einen oder anderen Mannschaft auch und natürlich vom Real-Erzrivale FC Barcelona.
Ja, und da hat
welcher ablösefreie Spieler ist nicht von euch? Ja, eben, aber das ist ja der Punkt. Das ist einfach eine Market Opportunity ohne Ende, dass so ein Talent ablösefrei ist. Und da scheint Real Madrid einfach zu schlafen. Also klar kann ich es jetzt nicht 1000% verbrieft sagen, ob sie jetzt dran waren oder nicht und ob der einfach Barca bevorzugt. Aber es heißt, es soll sehr gut aussehen für den FC Barcelona, dass sie da erneut einen Ajax-Rechtsverteidiger holen. In dem Fall sogar ablösefrei. Und das wäre für Real Madrid eine Riesenchance gewesen, finde ich. Einen jungen, talentierten Mann, der auch nichts kostet. Also wenn der floppt, wenn der nicht funktioniert, mein Gott, du hast ja keine Ablöse für ihn gezahlt. Hast einen Markt, kannst ihn wiederverkaufen. Also das ist einfach eine vertane Chance. Noch ist es ja möglich, ihn zu holen, aber es sieht ja wirklich danach aus, als würde auch er zu Barca gehen. Also das wäre meine Option gewesen. Masraoui von Ajax for free im Sommer. Ja. Chance vertan, Real Madrid.
Ja. Es ist eine Baustelle, aber es gibt größere Baustellen. Das ist natürlich erstmal Priorität hat Mbappé, wird passieren, ist eigentlich keine Baustelle mehr. Linksverteidiger ist eher, weil Marcelo wird gehen und dann muss man irgendwie da gucken, wer Mondi backupt oder so. Pogba könnte heiß werden, Haaland könnte heiß werden und dann ist da irgendwo auch nochmal das Thema Rechtsverteidiger. Aber gibt es noch zwei, drei andere wichtige Themen. Mal gucken, auch Ancelotti ist ja auch noch nicht alles klar. Der wird Meister, aber ob er dann trotzdem weitermacht, mal schauen. Ja, Real Madrid wird Meister, das hat man ja schon öfter mal festgestellt. 10 Punkte Vorsprung auf Sevilla hat sich so ein Tabellenführer nie mehr nehmen lassen. Und dann gehen wir doch zum FC Sevilla, weil sie haben mal wieder gepatzt. Die letzten 5 Auswärtsspiele jeweils unentschieden gespielt. Die kassieren jetzt auch nicht viele Gegentore, aber machen eben auch wenig. Das waren 3-3 Tore aus diesen letzten 5 Auswärtsspielen. Jetzt gab es ein 1-1 bei Rayo Vallecano, beim schwächelnden Rayo Vallecano. Ja, die sind heimstark, aber trotzdem ist ja Rayo kaum noch wieder zu erkennen zur Vorsaison. Und ja, man zeigt auch einfach wieder, Sevilla kann auch nicht so nicht so wirklich leiden. Also sie sind eine der wenigen Mannschaften, die noch keinen Rückstand in der Liga in einen Sieg umwandeln konnten. Das konnte jetzt Cadiz und Getafe auch noch nicht. Aber bei Sevilla, einem Top-Team, erwartet man das ja dann doch mal, dass da mal noch ein Sieg bei rumkommt. Und sie waren vielleicht dran. Hier ein Elfmeter wurde zurückgepfiffen, ein Rafamir-Tor, glaube ich, aberkannt. Aber wie so oft, was sagt man immer beim FC Sevilla? Es ist zu
minimalistisch.
Ja, oder zu wenig.
Es ist ja zu wenig, zu minimalistisch natürlich beides. Vor allem ist es enorm enttäuschend, dass du bei Rayo Vallecano nicht gewinnst. Die sind seit 9 Spielen in La Liga ohne Sieg und haben 7 davon, nee, seit 8 waren sie vorm Spiel, es war vorm Spiel waren es 8 und ich meine 7 davon verloren und zuletzt sogar 5 der letzten 6 oder 6 der letzten 7 zu 0 verloren, Rayo. Also das sind untergrundschlechte, abgrundtief schlechte oder ist eine schlechte Form, die unterirdisch ist aktuell, dann fährst du da als Sevilla hin und es geht einfach wieder 1-1 aus, weil du wieder hinten lagst und weil du kaum etwas machst, auch im ganzen Spiel. Das ist zu wenig. Wir wiederholen uns da ja. 3 Torschüsse hatte Sevilla im ganzen Spiel. 3. Das musst du dir mal vorstellen.
Das sind noch Cadiz-Werte.
Also nicht aufs Tor, sondern Torschüsse, ne? So insgesamt abgegeben. Ja. Das ist einfach gar nichts. Das ist zu wenig. Passquote 75%, das ist auch nicht gut. Das ist auch Mittelmaß, wenn überhaupt. Also wenn, alles unter 80 ist ja grottenschlecht eigentlich für ein Top-Team, vor allem für ein spanisches. Ne? Ja. Also das ist zu wenig, da fehlt es einfach. Und deswegen, ich lege mich jetzt fast schon aus dem Fenster, auch wenn es natürlich Early Days ist.
Platz 2.
Richtig. Wären wir überrascht, wenn doch der FC Barcelona am Ende noch auf Platz 2 landet und Sevilla überholt, wir wären es nicht. Ne? In einem Monat, nee, in wann spielen sie? Ich glaube Anfang April gibt es, glaube ich, das große Duell. Barca gegen Sevilla. Und wenn Barca dieses Ding gewinnt, also und bis dahin natürlich alles beim Alten bleibt, also Rayo haben sie danach noch und dann gewinnen sie Sevilla, dann wird es da richtig kribbelig schön und dann ist Sevilla nicht mal mehr Zweiter. Was natürlich wurscht ist, ob Zweiter oder Dritter grundsätzlich, ne, ändert ja gar nichts. Aber einfach wären wir überrascht, wenn Sevilla den zweiten Platz abgibt? Nee, kein Stück.
Nee. Sie müssen in Anführungszeichen nur das Nachholspiel gegen Rayo und Sevilla gewinnen, dann sind sie einen Punkt vor Sevilla. Also dafür sind die Andalusier zu komisch drauf. Und dann war auch eben wieder, jetzt sind wir wieder bei einem anderen alten Thema, zur Mekka La Liga, von wegen, wir hatten eben, was hat man alles aufgezählt in den letzten Wochen? Real Sociedad hat sich öffentlich beschwert, gemeckert, Valencia war im Bernabeu hier, Robo, Betis hatte was, Cadiz, dieser offene Brief und jetzt hat es den FC Sevilla getroffen. Wir wissen ja, Julien Lopetegui ist da immer ein sehr emotionaler, der dann vielleicht auch mal ein bisschen übertreibt oder so. Und in dem Fall war es jetzt dann wieder ein Tweet vom FC Sevilla. Die haben was geschrieben vom wegen Varapalo en Vallecas. Und War mit den ersten 3 Buchstaben war groß geschrieben, heißt so viel wie Rückschlag. Haben dann auch ein Video dazu gezeigt, wo man dann auch die Kommentatoren von Sevilla TV hörten, die dann natürlich auch hier skandalös, weil wie gesagt, es gab einen Elfmeter eigentlich für Rafamir, der wurde durch einen Videoschiedsrichter zurückgegeben, auch ein Rafamir-Tor wurde aberkannt, war wohl, wie immer schwierig zu entscheiden, aber da einfach wieder dieses öffentliche Gemecker, das heizt nochmal mehr die Fans auf und dass sich da dann Sevilla ungerecht behandelt fühlt, das hat immerhin unser beliebter Statistikexperte Pedrito Numerus rausgefunden. Wenn es keinen Videoschiedsrichter gäbe, dann hätten der FC Sevilla und Getafe die meisten oder mehr Punkte als jetzt. 6 Punkte wurden denen wohl durch den Videoschiedsrichter aberkannt. Dann wäre, ohne Videoschiedsrichter, wäre Sevilla jetzt Erster mit 62 Punkten, also ein mehr vor Real. Aber gut, es gibt trotzdem Videoschiedsrichter und er macht ja auch mal nicht. Ja, es ist halt so und trotzdem wird da wieder gemeckert und skandalöse Worte fallen da. Das ist dann einfach auch typisch, dass das Sevilla macht so ein schlechtes Spiel, 3 Schüsse geben sie ab und meckern trotzdem noch. Ach Leute, dann habt ihr es auch nicht verdient, Zweiter zu werden. Dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn Barca euch so mit so Schwung überholt.
Ja, apropos Schwung. Kommen wir zum schwungvollen Barca. Das war ein schwungvolles 4-0 gegen Osasuna. Das ist halt das, fast schon das Gegenstück, hätte ich jetzt gesagt, zu Sevilla, zumindest vom Auftreten her. Ne? Die einen minimalisieren sich durch die Liga, durch lauter Unentschieden und lauter Punktverluste und hier 0-0 und da 1-0 und da 0-0 und dort 1-1 und im Gegenzug dazu der FC Barcelona, ja, mit der einen Ausnahme Galatasaray, aber wir sprechen ja über die Liga. Auf der anderen Seite der FC Barcelona, der alles und jeden wegfeuert und abschießt. 4-0 jetzt wieder Osasuna, davor natürlich die 4 in Neapel, die 4 gegen Atletico, die 4 gegen Athletic Bilbao. Und wo habe ich es vergessen? Noch irgendeinen Viererpack gab es, den ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Also, Barca das Gegenstück, ne? Die Dampfwalze Spaniens aktuell, kann man sagen.
Ja, irgendwo schon. Und das waren jetzt von den letzten 10 Spieltagen, haben sie 7 gewonnen. 3 Unentschieden dabei. So eine ungeschlagen Serie gab es zuletzt unter Quique Setién, das ist 2 Jahre her. Von dem her läuft da aktuell einiges gut. Die Mannschaft wirkt wieder ein bisschen mehr wie Barca. Vorne hat man auch schon gesagt, die Qualität ist wieder da durch Aubameyang, durch Ferran Torres, die jetzt auch mal eine gute Qualität im Abschluss mitbringen, eine gewisse Effektivität. Aber auch da nochmal, es sind nicht nur die beiden, die dann Stamm spielen. Es sind dann auch der Plan B, den Xavi hat, die Einwechselspieler, die er bringt in den letzten 3 Spielen kamen, glaube ich, 6 Tore von der Bank. Insgesamt hat man jetzt schon 13 Joker-Tore. Nur Atletico kann da irgendwie mithalten mit 12 Joker-Toren. Also auch das ist ja eine absolute Stärke, dass da Xavi wirklich seinen Kader im Griff hat. Bei Real wird in Mallorca Jovic aus dem Kader gestrichen. Hazard spielt keine Minute mehr. Das ist auch ein Riesenunterschied.
Das ist ein Riesenunterschied und das haben wir übrigens an Ancelotti ja beim Pokal aus, falls du dich erinnerst, ja stark kritisiert, ne? Dass er da seine zweiten Garde nicht vertraut, wobei zweite Garde ja bei Hazard eh ein bisschen hart ist, aber es ist ja faktisch richtig, der spielt einfach keine Rolle und nicht mal in solchen Spielen, wo du rotieren musst, weil ja die Südamerikaner weg waren in Südamerika, nicht mal da vertraut er seinen 2-3 zweite Garde-Spielern, eben Jovic, eben Hazard, eben Bale. Das, ja, der eine macht's, könnte es schlechter nicht machen, denn das Kuppa aus ist unserer Meinung nach, geht auf Ancelottis Kappe und wie man es richtig macht, zeigt Xavi aktuell, der gut rotiert, der in Europa League und La Liga immer wieder anderen Spielern, also Dembélé und Traoré auf rechts außen, mal Aubameyang in der Mitte, dann wird Luke de Jong eingewechselt und Pedri und Gavi und Frenkie de Jong wechseln sich auf den Achterposition ab, Dani Alves mal rechts hinten, dann wieder Sergiño Dest und das funktioniert einfach. Also alle werden bei Laune gehalten, die Spieler. Ja. Der Kader hat eben nicht 11 bis 13, sondern 15 bis 17 Spieler und alle zeigen Leistung und das ist eine Stärke, wenn du
Ricky Putsch trifft auf einmal.
Selbst der trifft auf einmal, das stimmt. Wenn du alle 3 Tage spielst, ne, Donnerstag, Sonntag, brauchst du einen breiten Kader und kannst nicht nur dein 11, 12, 13 vertrauen wie Ancelotti. Das geht nach hinten los. Normalerweise, klar, bei Real war es jetzt nicht so schlimm, außer im Pokal aus, aber das ist schon auch wichtig für eine Mannschaft, dann einen breiten Kader zu haben und vor allem, dass die reinkommen, dann auch funktionieren, dass die das umsetzen, was der Trainer sagt. Also bei Barca ist echt aktuell läuft es wirklich sehr, sehr gut, muss man echt sagen.
Ja, wir werden jetzt heute noch nicht viel über ein Klassiko reden, der ist natürlich am Sonntag, da machen wir aber am Freitag, nehmen wir da nochmal eine Folge auf, auch um zu schauen, ist vielleicht Barca doch aus der Europa League rausgeflogen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Angst vor Barca, auch wenn die hier ordentlich ballern, aber sie haben ja trotzdem auch einfach eine enorm hohe Effektivität, sprich von 8 Abschlüssen gehen nur mal 4 rein und da glaube ich, ist Real Madrids Defensive so gut, dass man da schon den Druck aushalten kann. Aber es wird ein lustiger, geiler Klassiko, freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, bei Barca gibt es ja trotzdem noch ein paar andere Themen, auch Nicola hat uns gefragt, jetzt bei Dembélé läuft auf einmal wieder richtig gut, ist ein Unterschiedsspieler, so wie ja eigentlich man schon immer gedacht hat, dass er diese Klasse hat und dass er auch hoffentlich verlängert. Gibt es denn da jetzt wieder Chancen? Verlängert er? Was hat er schon irgendwie was mal geäußert, mal gezwinkert, jetzt mit Aubameyang, seinem Kumpel?
Also grundsätzlich muss man zuerst einmal erwähnen, dass er grandios war, auch der Barca-Weltman of the Match übrigens am Wochenende, mit 7 Assists nur noch, ich meine 2 Assists hinter Benzema, der Assist-König in der Liga ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine die Statistik von
Benzema 11, Vinicius 9, wo ist der?
7 müsste er haben, laut.
Oscar Trejo 9 und da ist De Fruto 7. Ja gut, ich mache hier die Transfermarktzahlen.
Also ja, ich habe einen La Liga-Tweet gesehen mit einer Statistik und da war irgendwie, ich glaube aber auch Benzema hatte nicht 11, auf der ich meine 9. Ist ja wurscht, auf jeden Fall.
La Liga ist immer unterschiedlich ein bisschen.
Klar, ich wollte nur darauf hinaus, dass hoppla, plötzlich, ne, bei den Assists, robbt er da oben ran für einen, der weg sollte, für einen, der verletzt war, der ja nicht mal unmittelbar oder kompletter Stammspieler ist, denn sie wechseln sich ja ab, er und Traoré. Das ist schon ziemlich gut, ne, und das zeigt doch auf. Der ist jetzt quasi angekommen. Man könnte sagen, ja, warum jetzt erst und vor allem, jetzt ist es eigentlich zu spät, aber ist es zu spät? Und das ist ja deine Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein grundsätzliches Umdenken stattfindet. Oder was heißt Umdenken? Ich glaube, der will ja gar nicht unbedingt weg. Der wollte wahrscheinlich sich nur nicht jetzt unbedingt schon festlegen. Ja. Der will halt seine Optionen offen haben und will vielleicht im Sommer ein bisschen mit PSG und mit Chelsea und so verhandeln. Aber die Dinge können sich ja ändern. Also A, läuft alles super bei Barca aktuell, also auch für ihn persönlich, aber auch die Mannschaft. Ne? Er versteht sich mit seinem Kumpel Aubameyang super, der jetzt da ist. Ich glaube, das ist ein Plus. Chelsea kann Stand jetzt, Stand heute im Sommer keine Spieler transferieren aufgrund dieses Abramovic-Thematik und bei PSG ist alles im Eimer. Ne? So, da willst du ja aktuell auch nicht hin. Also wenn ich Dembélé bin, Stand heute, denke ich mir, hoppla, ich glaube, Barca ist doch meine beste Option. So.
Bleibe ich doch am Strand.
Ja, und dann natürlich, klar, da musste ich einig werden mit dem Verein und musste ich zusammensetzen etc. Aber nochmal, für ihn läuft es aktuell super. Sein Kumpel Aubameyang ist da, der Verein ist, ne, auf dem aufsteigenden Ast. Er spielt viel, er spielt vor allem gut, er bleibt verletzungsfrei, das ist ja auch wichtig. Weiß nicht, ob der Xavi mit dem neuen Ärzteteam, seit Xavi da ist, gibt es nämlich ein neues Ärzteteam, ob da was geändert wurde, offensichtlich ja. Und wenn es so gut läuft, warum solle er nicht sagen, hey Leute, wie schaut's aus? Ich könnte mir doch vorstellen, zu bleiben. Er muss ja nicht für 6 Jahre verlängern, reichen ja 2 mit Optionen oder so. Ne? Und dann kann er in 2 Jahren immer noch sagen, PSG, wie schaut's aus? Aber why not?
Ist schon möglich. Ich wundere mich da nur immer, dass es dann immer noch so trotzdem so extreme, drastische Worte vorab gibt, von wegen Spieler, der nicht hier sein will, der darf nicht spielen und er wird erstmal verbannt aus dem Kader und Xavi, Laporta, was sie alles gesagt haben, dass da immer ja so schwarz-weiß, so extrem die Wortwahl dann vielleicht auch ist und nicht irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen sachlicher und nicht ganz so emotional an die Sachen rangegangen wird.
Aber ja gut, aber der Grund war ja dieser Salary Cap, ne? Sie mussten ihn ja eigentlich verkaufen, um da ihre Gehaltsobergrenze nicht zu überbieten, was sie ja dann doch gemacht haben am Ende.
Guter Übergang.
Ja genau, darauf wollte ich ja hinaus. War mir nicht bekannt, dass du die überbieten darfst, also sprich diese 97 Millionen, ne? Ich dachte eigentlich, oder wir beide dachten, alle dachten das, da musst du drunter bleiben, wenn du es nicht schaffst, kannst du den Spieler nicht registrieren. Und jetzt haut plötzlich vor 2 Tagen La Liga eine Pressemitteilung raus und veröffentlicht die Zahlen und hat Barca was? Minus
144
Millionen oder wie viel waren es?
Ja, genau.
Ist das irgendwie sowas, also, ne?
Das ist eine Veränderung von 242 Millionen.
Und das sind natürlich dann die Neuzugänge, also Aubameyangs Gehalt, Ferran Torres Gehalt, da spielen ja auch andere Dinge noch eine Rolle. Komplett schwer zu verstehen, schwer zu greifen. Aber ich wusste nicht, dass du ins Minus kannst, also darfst und sollst und kannst von La Liga, also dass sie das erlauben. Ich dachte ja, wenn Minus, dann nö, dann könnt ihr halt den Auba nicht holen. Tja, und jetzt stehen wir da und sehen, hoppla, da ist einiges zu tun im Sommer für Barca.
Also soweit ich da weiß und das aufgefasst habe, sind das natürlich irgendwo immer Richtlinien oder diese Vorgaben. Da kann ein Verein drunter liegen. Er riskiert dann nur eben vielleicht hier und da die eine oder andere Strafe. Das kann mal eine Geldstrafe sein, das kann ein Punktverlust sein. Salary Cap ist noch neu und gibt es jetzt seit 1-2 Jahren. Da gab es jetzt noch nicht, dass da mal ein Verein wirklich bestraft wurde. Aber bin ich jetzt gespannt, weil wenn La Liga da dieses Salary Cap nicht wie das Financial Fairplay als irgendwie zahnlosen Tiger darstellen will, dann muss da irgendwie durchgegriffen werden. Aber jetzt sind wir bei einem anderen Thema. Jetzt wird's politisch. La Liga hat ja diesen CVC-Deal von wegen, da ist so ein Fonds, wo es dann, keine Ahnung, 300 Millionen pro Verein gibt und so weiter. Und Barca, Real Madrid und der Athletic Club haben sich dagegen gestellt. Aber jetzt könnte eben La Liga-Chef Tebas sagen, hey, Barca, ihr habt die finanziellen Probleme. Wenn ihr keinen Punktabzug, was auch immer haben wollt, dann unterschreibt doch nochmal den CVC-Deal. Dann könnt ihr auch Messi vielleicht zurückholen, was auch immer. Wurde ja damals gesagt, mit CVC hätte man Messi halten können. Ich glaube, Laporta hatte das bestätigt. Aber der Deal wurde als so schlimm für die nächsten 20, 30 Jahre erachtet, dass man dann trotzdem noch Messi abgegeben hat. Also das, glaube ich, könnte da irgendwo noch bei La Liga mit reinspielen, dass die jetzt nicht mit der großen Strafkeule schwingen, sondern sich sagen, hey Barca, ja, es ist ein dickes Minus, aber ihr könnt das Minus in ein Plus verwandeln, wenn ihr hier unterschreibt. Mal gucken, was da passiert.
Mal gucken, was da passiert. Grundsätzlich brauchst du übrigens bei dem Thema Gehaltsobergrenze, La Liga, Salary Cap und CVC-Deal ein Wirtschaftsdiplom und ein BWL-Studium, um das zu 30% überhaupt zu verstehen. Also das ist so verworren, so schwierig auch. Natürlich kennt man auch nicht die genauen Hintergründe, wie sich diese Million, also diese Salary Cap dann speist, aus welchen genauen Zahlen sind das nur die Gehälter, ist es auch die beispielsweise eine Provision für einen Agenten, ne? Wenn du sagst, klar, der Spieler X kommt ablösefrei, also Beispiel Memphis oder Beispiel auch Aubameyang, die haben ja nichts gekostet, aber hintenrum fließen ja in der Regel trotzdem irgendwelche Bonuszahlungen oder Zahlungen an Agenten. Spielt das auch eine Rolle? Spielt die Laufzeit eine Rolle des Vertrages oder ist es wirklich nur das Bruttogehalt für die eine Saison? Das ist so komplex, da bräuchtest du echt ein Wirtschaftsdiplom. Und deswegen ja, können wir da leider gar nicht das so erklären, warum da jetzt plötzlich das Minus erlaubt ist. Dann müsste das echt eigentlich La Liga dann mal erklären. Oder Tebas. Ja, und ich bin mir sicher, der wird sich eh noch zu Wort melden in den nächsten Wochen. das macht er ja sowieso gerne.
Natürlich. Irgendwo wieder einen reindrücken, egal ob Real oder Barca. Und wir haben jetzt aber auch noch nicht groß die eine Lösung sehen. Also ich glaube, auch andere Journalisten tun sich damit schwer mit den Zahlen und es ist immer noch neu und jetzt so ein riesen Minus zu sehen, hä, was bedeutet das? Es ist irgendwie, ja, müssen wir mal gucken, was sich da noch ergibt. Auch wenn jetzt, sollte Barca doch noch mit Spotify sich einigen können und so weiter, dann werden die Zahlen ja irgendwie angepasst. Aber ja, man sieht, die Wintertransfers schlagen da voll ein und das tut weh. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ja, das hat auch Pascal, glaube ich, gefragt, Thema Salary Cap, ja. Hatten wir schon, nee, Atletico hatten wir noch nicht. Da müssen wir ja jetzt mal wieder sagen, hat sich gefangen, die Mannschaft, obwohl es ja trotzdem noch eigentlich als Meister irgendwie eine schwache Saison ist. Also 51 Punkte nach 28 Spieltagen, das gab es unter Simeone noch nie. Das ist eigentlich ziemlich blass und trotzdem hat man sich die letzten Spieltage wieder gut gefangen. Viele frühe Tore, ich glaube 5-mal jetzt in der Anfangsphase hat Joao Felix getroffen, ja auch gegen United, auch wenn das da nicht zum Sieg gereicht hat. Aber ja, allein im Jahr, Kalenderjahr 2022, nur Barca hat mehr Punkte geholt, 23 als Atletico, 22 Stück, das ist so eine Ansage.
Das ist eine Ansage,
dass sie, hat er 20.
Das ist eine Ansage, dass Atletico sich peu à peu wieder stabilisiert, dass sie jetzt ihre Punkte auf jeden Fall holen. Ich meine, 5 Siege in Folge in La Liga, das ist ja auch eine Ansage. Klar, da war dieses verrückte 4-3 gegen Getafe, das auch irgendwo glücklich war. Aber trotzdem, ne, 5 in Folge, du hast dich absolut stabilisiert. Und falls sie aus der Champions League fliegen sollten, das Spiel ist ja quasi, während wir publizieren,
jetzt deswegen, gleich.
Ja, jetzt gleich im Endeffekt, kann man jetzt nicht wirklich drüber reden, aber wenn sie da rausfliegen sollten, tja, dann haben sie natürlich gar keine Doppelbelastung mehr für die nächsten, was sind es, 2 Monate. Und dann werden sie sich noch mehr stabilisieren, wenn sie da wirklich sich eine komplette Woche jeweils vorbereiten können auf ihre Gegner, die ja eh nicht so schwer sind. Also die nächsten Wochen, du spielst gegen Rayo, gegen Alaves, gegen Mallorca, gegen Espanyol, gegen Granada und dann gegen den Athletic Club und dann kommt das Madrider Derby. Also das sind ja auch die 5 Spiele oder was, das sind ja auch eigentlich jeweils safe 3 Punkte oder zumindest sollten es 3 Punkte sein aus Sicht von Atletico. Also wenn diese gute Serie von 5 Spielen in Folge plötzlich dann 10 Spiele in Folge sind, also 10 Siege in Folge, nicht 10 Spiele, brauchen wir uns auch nicht wundern, denn ne, es sieht ja ganz gut aus, auch vom Schedule her.
Ja, auch weil Felix einfach wieder ganz gut in Form ist, da jetzt vielleicht finden er und Simeone doch noch zusammen und ja, da mal schauen. Aber was geht mal ein Tipp ab gegen United? Ich könnte mir schon vorstellen, Cristiano jetzt den Hattrick gemacht, extra motiviert, aber United war einfach so schwach im Hinspiel. Eigentlich muss das Atletico über die Zeit bringen, kann man nicht sagen, weil es ja nur 1-1 war im Hinspiel. Atletico kommt trotzdem weiter, oder?
Ich tippe leider etwas, was dich gar nicht überraschen wird. Wer ist denn der Lieblingskrieger von Cristiano? So, einer der vielen. Also vor allem in der Champions League natürlich, ne? Weil da schmeißt er ja ständig mit seinen Mannschaften Atletico raus. Von daher tippe ich, und das, die Hörer hören das ja, wenn das quasi schon rum ist, also dann können sie gleich hören, was das für ein Quatsch ist, den wir da erzählen. Aber ich tippe Verlängerung und dann schießt Cristiano Atletico aus dem Wettbewerb. Autsch. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich dieses eine entscheidende Tor dann wieder er macht. Ob er sich da hochschraubt am zweiten Pfosten per Kopfball oder Gold richtig steht oder einen Elfmeter reinhaut, weil Bruno Fernandes
halt nix im Schwalb.
Die waren nix im Hinspiel, aber das 1-1 ist halt so ein Scheißergebnis aus Atletico-Sicht, weil sie ja so viel besser waren, dann nicht das zweite gemacht haben, dann musst du zumindest das Einzelne mitnehmen und das konnten sie nicht jetzt in Old Trafford. Ja. Also ich sehe da jetzt United nicht so stark und so gesichert und deswegen tippe ich ja unentschieden nach 90 Minuten, sprich Verlängerung und dann, oder vielleicht schießt er auch den entscheidenden 5. Elfmeter rein, ne? Und Oblak lässt ihn unter sich durchrutschen oder so. Es würde ja irgendwie passen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Okay. Was hat man noch in der Liga? Mir ist noch ein aufgefallen. Also Betis hat ja den Athletic Club gewonnen, endlich mal wieder ein Topspiel gewonnen, nachdem es ja die Niederlagen gegen Sevilla gab, gegen Villarreal und so weiter. War eigentlich auch ein ganz nettes Spiel, auch ganz gut umkämpft und wer hat mal wieder einen rausgehauen? Also Nabil Fekir, gutes Spiel gemacht, aber dann wieder Nabil Fekir
gewesen. Ich hab's der auch ist gesehen, echt ja.
Ein Trottel.
Ich hab's auch gesehen.
Man muss die Szene beschreiben. Du führst, Betis, es läuft eigentlich ganz gut. Fekir macht eigentlich auch ein ganz gutes Spiel, fand ich gute Zuspiele nach vorne und dann hat er irgendwie mal so ein 3 Meter Platz, der Gegenspieler schaut zu, er nimmt so den Ball hoch, jongliert ein bisschen, 1, 2, 3, 4, 5, provoziert den Gegner, der Gegner kommt hin, fault ihn normal, Körper rein, Fekir liegt da und dann ist, glaube ich, einer hin, irgendwie ein Kollege so von wegen, hey Fekir, lass das doch, diese Provoziererei und er tritt einfach liegend am Boden aus, glattrot, tschüss.
Es war so gut.
So ein Depp. Ich fasse das nicht. Das hat er immer wieder.
Es hat er immer wieder. Das war ein Traum. Ich habe es auch in einer WhatsApp-Gruppe von zu Kumpels geschickt, die mit La Liga und so gar nichts am Hut haben. Ja. Aber weil das einfach so eine verrückte Aktion ist. Also du verhöhnst den Gegner mit dem Stand von 1-0. Dann fault er dich ja völlig überraschend. Und dann bist du auch noch so dumm und tickst völlig übertrieben aus und ballerst ihn weg und trittst ihn um den Gegner und siehst rot und schwächst jetzt deine Mannschaft, weil Tätlichkeit rot ist, ja, mindestens 3 Spiele. Weiß ich nicht, ob er schon rot gesehen hat in der Saison, also glattrot, ob das irgendwie mit einfließt. In Deutschland ist das jetzt so, ich weiß nicht, ob es in Spanien so ist. Also wenn du dir schon mal was erlaubt hast, bist du quasi so, ne, auf der roten Liste und dann glattrot, dann gibt es noch ein Spielchen mehr. Aber also 3 Spiele wird er, glaube ich, verpassen und das ist natürlich brutal für Betis. Ne? Er ist der beste Spieler im Kader, er ist eine absolute Waffe für Betis. Mhm. Die sind 2 Punkte hinter Rang 4, hinter Barça Atletico. Die brauchen ihren besten Spieler natürlich, um da Champions League oder zumindest Europa League safe zu machen. Und dann leistet er sich sowas Dummes. Also einfach nur, dem müsstest echt ein Monatsgehalt abziehen an Geldstrafe als Betis. Weil's,
eigentlich ja. Was schätzt du denn? Er hat jetzt 108 Spiele im Betis-Trikot gemacht. Was meinst du, wie viele Platzverweise gab es da?
Also 3 hat er, glaube ich, mindestens schon.
Auf jeden Fall, ja.
3 hat, also wobei das meiste ist, glaube ich, gelb-rot, aber ja, 3 hat er mindestens, wenn nicht sogar 4 oder 5. Also
5.
Tatsächlich 5, echt? Oh, ja. Krass.
Tja, das als offensiver Mittelfeldspieler, der ja eher selbst gefoult wird, als selbst zu faulen, ist ein spezieller Typ, haben wir auch schon mal gesagt. Auch deswegen wird er mit seinem Potenzial nie bei einem großen Club landen, weil er so unberechenbar ist und sich bestimmt auch das eine oder andere mal die Allüre hat, vielleicht im Team. Könnte doch zu PSG gehen, würde vielleicht ganz gut passen. Er hilft Betis trotzdem, aber sowas kannst du dir auf
den bei denen nicht läuft, die treten auch gerne um sich, das stimmt. Da würde er hinpassen.
Ja, schon, ja. Gegen Muni ein war dann der Trip da. Also könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen auf der Zone. Ganz spezielle Aktion, wie er das mal wieder gemacht hat. Naja, unser Kumpel Fek hier. Was haben wir noch aus
der Liga? Wir hatten mal wieder viel Binärcode, wie das in der Saison ja leider oft ist, ne?
1-0-0-1.
Genau, 1-0-0-1-1-0-0-1-1-1-0-1-0. Und dann natürlich Real, Barca und auch Atletico mit 3 anderen Ergebnissen, aber sonst nur Binärcode. Übrigens das schönste Ergebnis des Spieltags war natürlich Getafes 0-0 gegen Valencia im Borderlass Derby. Und wer hat's getippt? Ich. Weil das war also das Borderlass Derby zwischen seiner alten Mannschaft und seiner neuen in Getafe. Ja, das muss ja 0-0 ausgehen.
Hast du recht. Ich hatte immerhin unentschieden, aber 40 Fouls sind da passiert. Das war wieder eine Treterei.
Borderlass halt. Ja, also das 0-0 bezeichnend für dieses Spiel. Natürlich auch wieder irgendwo bezeichnend, dass Granada zu Hause gegen dein Elche verloren hat. Ich habe immerhin unentschieden, weil ich dachte, mit Trainerwechsel gab es, Moreno ist weg. Ja. Die sind jetzt nicht so gut, dass sie direkt gewinnen werden unterm Interimscoach, aber zumindest in dem Punkt gegen Elche zu Hause, das muss schon drin sein. Nee, nix war's. Die haben erneut verloren. Wie viele Spiele sind es jetzt ohne Sieg bei Granada? 10 oder was?
10. 3 also Unentschieden, 7 Niederlagen.
Katastrophe. Einen Punkt nur vor Cadiz. Und wir hatten ja Cadiz, oder ich vor allem, im Winter ziemlich, ihnen nichts mehr zugetraut. Tja, das sieht schon noch ziemlich nach Rettung aus. Sie wehren sich absolut. Auch bei Atletico ein gutes Spiel. Klar, jetzt verloren, aber da wären Unentschieden auch alles andere als unverdient gewesen aus Cardiff-Sicht, finde ich. Also die haben da echt einen guten Job gemacht. Und jetzt nochmal nur ein Punkt hinter dem Chaos Granada und auch hinter Mallorca nur 2, die ja auch alles andere als gut sind. Also da geht tatsächlich noch was im Abstiegskampf. Und nicht nur für Cardiff, natürlich auch für Alaves, die ich ja auch schon abgeschrieben habe. Also da wird es nochmal spannend da unten.
Das Thema Abstiegskampf, kurze Empfehlung, hatte ich vorhin im Rasenfunk. Dort war wieder internationale Woche, wo man auch auf Italien und Frankreich schaut. Und da haben wir ein bisschen auch Abstiegskampf besprochen. Und ich hatte eigentlich gesagt, Levante ist schon auch da mit den, was sind es jetzt, 19 Punkten am 28. Spieltag. So eine Mannschaft ist hat noch nie die Klasse gehalten. Aber irgendwo ist doch noch vielleicht ein kleiner Hoffnungsfunken. Jetzt haben sie 1-1 gespielt gegen Espanyol. Alaves, ja, wenn Joselu weiter ballert, dann kann das noch was werden. Aber mir fehlt da weiter der Glaube, dass zumindest Alaves und Levante Klasse halten. Cadiz ja, weil Granada so schlecht ist und ja, Mallorca war jetzt auch ziemlich dünne, eigentlich defensiv gegen Real Madrid. Aber ja, mal wieder ein Spieltag ohne Tabellenplatzveränderung. Also es war jetzt schon 3 Spieltage, wo kein Platz getauscht wurde, glaube ich, in der Tabelle. Es
ist was irgendwie, dir alles auffällt, ey, Wahnsinn.
Pendelt sich so ein.
Das ist ja krass.
Mir fehlen so die grünen oder roten Pfeile in der Kicker-Tabelle, ein bisschen rumgescrollt. Ach, da ist schon wieder eine Weile her. Und das war dann eben, als Betis rausgerutscht ist. Also unten ist ja noch weniger Veränderung. Auch wenn Rayo mehr und mehr durchgereicht wird nach unten. Aber mir geht es ja so um die letzten 6, 7 Plätze. Naja, was mir so alles auffällt, ja.
Was dir so alles auffällt, ja. Ansonsten, ja, was fällt uns noch auf? Villarreals Sieg natürlich macht das Ganze oben auch ein bisschen kuscheliger erneut, denn außer Sevilla hat ja jeder gewonnen von den Top 7. Also Villarreal hat gewonnen, Real Sociedad gewonnen, natürlich beide 1-0. Betis gewonnen, natürlich 1-0. Genau, und dann Atletico, Barca, Real Madrid auch gewonnen. Also ein Spieltag, der nicht so schön war für den FC Sevilla und der natürlich die Top 7 dann nochmal ein bisschen kuscheliger zusammenbringt grundsätzlich. Ja. Also da geht was im Kampf um Europa. Das wird noch auch sehr, sehr spannend.
Ja. Zur Freude von Real Madrid natürlich, ja. Und wenn es schon eng ist, wir haben es auch weiter eng bei den Tiki-Taka-Tipps. Wobei, man muss eigentlich sagen, der Paul, der zieht irgendwie da vorne einsam seine Kreise mit jetzt 389 Punkten auf Platz 1. Ist schon irgendwie ein Monster. Jetzt hat er wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien richtig getippt. Zumindest die Tendenz, das ist schon immer stark, was der immer sammelt. Aber ich glaube, der Nikolas hatte jetzt mit 26 Punkten an einem Spieltag, glaube ich, einen Saisonrekord.
Das ist Wahnsinn. 26 ist krass. Er hat jedes bis auf ein Spiel, nämlich Rayo Sevilla, hat er die Tendenz richtig. Da hat er natürlich auf Sevilla ansonsten jede Tendenz richtig. Das ist richtig stark, vor allem in dieser verrückten Liga, wo es ja ständig Unentschieden gibt. Mhm. Also alleine auf Elche tippen finde ich natürlich stark. Wenn man sagen kann, klar, ne, Granada Chaos.
Elche, aber mein Team.
Ist ja trotzdem ein guter Tipp. Levante, nur Unentschieden, da hatte ich beispielsweise auf Levante, weil ich mir dachte, ey, zu Hause gegen Espanyol, das sind so diese Spiele, da musst du 3 Punkte holen, wenn du noch drinbleiben willst. Plus, die haben ja davor 3-0 zu Hause gewonnen, ich weiß nicht mehr gegen wen. War es nicht so gegen Elche? Und deswegen dachte ich mir, ey, zu Hause Espanyol, komm, die haben die Firepower, da gibt es ein knappes 2-1 oder so. Ja. Aber nee, also Hut ab vor Nikolas, das sind grandiose Tipps. Das ist richtig, richtig stark. Ich bin, was, um 2 Plätze, apropos grüne und rote Pfeile, -2 rot bei mir, also 2 Plätze ich verloren.
+2 wieder.
Bin 9., du 13. Ja, aber es bleibt apropos kuschelig und spannend und eng. bis auf Paul, der Erster ist mit 10 Punkten Vorsprung, ist der Rest schon auch eng.
Ja, so geht's weiter, munter hin und her irgendwie. Mixel dich jetzt überholt, Philipp auch. Ja, mal schauen, was wir da noch alles haben. Jetzt ist eben erstmal Champions League, Europa League. Dann nehmen wir am Freitag kleinen Klassiko-Quickie-Vorschau auf. Mal gucken, was bei Ad Barca eben in Istanbul passiert. Deswegen konnte man das jetzt noch nicht heute machen. Montag wird dann wieder eine neue Folge normal kommen zum Spieltag. Und dann ist ja Länderspielpause. Und da haben wir uns schon so eine neue Sonderfolge überlegt, wo es dann eine besondere Person geben wird. Also ein Gast. Und diese Person hat einiges zu berichten. Hat auch der ein oder andere Zuhörer hat auch schon diese Person schon mal den Namen gehört. Aber wollen wir jetzt noch nicht verraten. Gibt es dann eben kleine Überraschungen. Da gibt es, glaube ich, ein paar nette Geschichten. Aber
für alle Supporter natürlich, ne? Für alle,
ja, genau.
Patreons von uns, patreon.com/tikitaka-podcast. Da könnt ihr supporten, da könnt ihr unterstützen. Mhm. Und dann bekommt ihr natürlich als Supporter den gratis Zugriff auf diese Folge, die eben, wie gesagt, nur für Patrons ist. So, darauf freuen wir uns. Also es wird eine knackige Podcast-Woche. Ich will aber noch gar nicht rausgehen, denn wir sollten ja die Europa League nicht komplett vernachlässigen.
Bitte.
Mein Kumpel Miguel hat sich da so ein bisschen beschwert, so von wegen, ja, warum bespricht ihr denn die Europa League nie so wirklich? Ja, es ist halt nur die zweite europäische Liga und für Nils ist das eine fremde Galaxie, ne? Sein Real Madrid
kennt... Ich guck donnerstags keinen Fußball.
Genau, erstens das, zweitens sein Real Madrid, Europa League, was soll das sein? Tja, als Barca-Fan natürlich weiß man mittlerweile, was die Europa League ist und weiß sie übrigens auch zu schätzen, muss ich ehrlich sagen. Also ich freue mich auf die Europa League, weil Xavis Barca macht ein bisschen Hoffnung, versprüht Freude und Bock und Lust und dementsprechend freue ich mich irgendwo auf die Europa League. Auf gut Deutsch, ich will das Ding gewinnen als FC Barcelona und ich persönlich auch, hab da Bock drauf. Plus, Barca hat natürlich was gut zu machen, weil 0-0 gegen Galatasaray, das war sehr, sehr enttäuschend. Sprich, die müssen jetzt gewinnen. Und jetzt die Frage an dich, schafft das Barca bei Galatasaray?
Ich hätte schon im Hinspiel 4-0 getippt, aber jetzt in Istanbul, da ist auch Real schon mal gestolpert, aber gut, da hat noch ein Drogba dort gespielt und so weiter, von dem ja Galatasaray sind, was, 11. oder so, muss man auch trotzdem eigentlich rasieren mit 4-0 gegen den dicken Turan,
Also der dicke Arda Turan ist nicht im Kader, dick ist er aber im Kader ist er nicht, ansonsten, ob man die jetzt rasieren muss, ich muss natürlich zugeben, im Hinspiel hätte ich einen komfortablen Sieg mir erwartet, jetzt nicht in 5-0 oder so, aber irgendwo, also so 2-0, 3-0, 3-1, 4-1 hätte es sein dürfen. War es natürlich nicht. Sprich, der Druck ist jetzt enorm auf Barca. Die müssen das Ding gewinnen. Es wäre natürlich eine faustige Überraschung, wenn sie es nicht tun. Also es wäre auch, eine kleine Sensation, wenn da der Tabellen 12., 13., 11. der Türkei, der wirklich katastrophal unterwegs ist in der Saison, wenn der Barca rausschmeißt, vor allem dieses Barca
jetzt. Dieses aktuelle Barca,
ja. Dieses Barca, ja. Also von daher, wir setzen da beide auf Barca, sind da guter Dinge, das sollte schon knappen. Es kann ja auch eng werden, aber mein Gott, dann gewinnst du 2-1, bist du auch weiter. So. Ich glaube, wesentlich knapper oder kribbeliger wird es beim FC Sevilla, den wir ja erneut kritisiert haben in der Folge. Ja. Und die müssen bei West Ham ran. Die sind was, Fünfter oder Sechster in England? Aha. Das wird, das weißt du wieder nicht, ne? Aha.
Nee. Der England-Experte heute hat gefehlt beim Rasenfunk.
Achso, kein Uli, okay, kein Jogi Hebel. Ja, okay, dann hast du eine Ausrede. Nee, aber das wird richtig kitzlig. Also das ist irgendwo Augenhöhe und das 1-0 passt auch zu Sevillas Hinspielergebnis. Mich würde es nicht wundern, wenn das Rückspiel West Ham 1-0 gewinnt und zack, wir gehen in die Verlängerung. Also ich glaube, das wird richtig umkämpft und hart.
Betis in Frankfurt, 2-1 Hinspiel verloren. Da herrscht, glaube ich, noch Glaube und extra Motivation, Finale im Stadion des Erzrivalen. Fekir wird ja trotzdem spielen, aber ja, die Frankfurt, die Eintracht schlägt man auch nicht so einfach, oder? In Europa.
Ja, das will ich von dir wissen. Ja, nee, also, Hinspiel ist Katastrophe mit 1-2, da hatte ich auf Betis gesetzt, also nicht in unserem Podcast, haben wir ja nicht drüber gesprochen, aber im Talk and Tips Podcast, den ich ja auch mache, da hatte ich schon auf einen Betis-Sieg gesetzt. Ja, jetzt müssen sie den Betis-Sieg natürlich holen im Rückspiel. Ich glaube noch dran, aber es wird sehr schwer. Also Betis, sage ich, boah, eher ausscheiden. Sevilla könnte mit Ach und Krach weiterkommen. Vielleicht nullen sie sich weiter. Also sprich wieder 0-0 oder irgendwie ein 1-0.
Wieder weil sie irgendwie Ballbesitzkontrolle minimalistisch.
Genau, also sowas. Minimalistisch 0-0, 1-1, vielleicht Sevilla
kommt. Und es ist weiter auch die Europa-League-Mannschaft. Also wenn eine Europa-League kann, dann
das, die. Das stimmt. Also bei Sevilla mit mehr Hoffnung, wird eng. Bei Betis ein bisschen weniger Hoffnung. Aber ich glaube, in Frankfurt kannst du schon gewinnen. Ja, und Barca muss das Ding natürlich gewinnen, ohne Wenn und Aber. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Eigentlich auch mit 3 Toren Unterschied. Aber gut, wenn da doch ein bisschen mehr rotiert wird und dann doch mal wieder Braithwaite zum Einsatz kommt oder so,
das dann bezweifle hast du
vielleicht vorne nicht so die Qualität.
Das bezweifle ich. Aber wir werden es besprechen, nämlich am Freitag in unserer Klassiker-Vorschau. Da besprechen wir auch ein bisschen Barca in der Europa League. Denn da spielt ja eine Rolle, ob die mit hängenden Köpfen oder frohlockend in den Klassiker gehen. Also Freitag Nachmittag hören wir beiden uns wieder.
Ja,
so ist es. Das wird eine knackige Woche.
Ja. Und dann ist Klassiko schon wieder. Real Madrid könnte zum 6. Mal in Folge gewinnen. Der Rekord liegt bei 7. Das war aus irgendwann den 60ern, glaube ich. Also wäre schon nett, wenn wir da wieder gewinnen. Aber ja, es wird ein bisschen spannender als vielleicht die letzten. Aber so viel wollen wir noch nicht reden. Wir haben ja dann noch die Vorschau. Gut, dann nochmal sorry für die Verspätung. Jetzt ist Dienstagabend. Mensch, Atletico hat gleich Anstoß. Trotzdem euch schöne Champions Europa League Woche. Europa League, was ist das? Donnerstag Fußball? Nee, kann man nicht machen. Naja, und wir sehen, hören uns dann am Wochenende. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Bis dann. Servus.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.